Ja, das ist das Thema für heute. Ich habe es in meiner Predigt gar nicht nochmal eingebaut, aber ich musste irgendeine Überschrift finden und da habe ich die gewählt. Die Frage an euch heute Morgen, nachdem ich euch ein herzliches guten Morgen wünsche, ist: Was wäre, wenn du vor 100 Jahren gelebt hättest? Wie sähe dein Leben heute aus? Ganz einfach, du wärst tot, weil vor 100 Jahren, also wahrscheinlich wärst du heute nicht mehr im Leben. Aber du wärst auch schon viel länger tot. Ich weiß nicht, ob du das dir auch vorstellen könntest, weil, Moment. Weil wenn du vor 100 Jahren gelebt hättest und du hättest zum Beispiel die Zuckerkrankheit gehabt, dann hättest du noch kein Insulin gekannt. Das ist nämlich erst 1922 erfunden worden und da konnte man den Menschen helfen. Und erst 1944 wurde das Penicillin erfunden und konnte dann plötzlich auch bakterielle Krankheiten heilen, die früher sehr, sehr schlimm waren. 1963 kam dann der erste Impfstoff gegen Masern auf und 1984, also ich habe 8 Jahre mit höchstem Lebensrisiko gelebt, kam erst das einzige Medikament, was es gibt, gegen Knollenblätterpilzvergiftung. Ansonsten wäre man dran gestorben. 1989 kam dann ein Medikament, nur um mal was anderes zu zeigen. Da war das Magengeschwür dann plötzlich nicht mehr eine Operation wert, sondern man hat ein Medikament nehmen können. Und erst letztes Jahr hat man einen Impfstoff gegen Ebola erfunden. Und ihr wisst, auch Ebola ist oft sehr tödlich. Das ist also gerade erst mal 100 Jahre her. Und jetzt könnt ihr euch das einfach mal rückwärts vorstellen. Welche Krankheiten haben die Menschen vor 2000 Jahren beschäftigt, zu Jesu Zeiten? Und falls ihr glaubt oder falls wir glauben, dass wir heute in einer sicheren Welt leben, dann könnt ihr euch gerne mal, auch wenn es keine Freude ist, die Sterbestatistik anschauen. Die wenigsten Menschen sterben einfach so, zum Beispiel an Altersschwäche, sondern meist an irgendeiner Krankheit. Und wer von euch hat nicht auch schon immer gehofft, dass bei ihm nur eine Krankheit ausbricht, die jemand anderes gesund machen kann? Zum Beispiel durch ärztliche Kunst oder Medizin. Warum diese Einleitung? Wir schlagen unsere Bibel auf, wir machen weiter mit unserer Betrachtung im Lukas-Evangelium, und zwar im Kapitel 9, die Verse 37 bis 45. Es begab sich aber am folgenden Tag, als sie den Berg hinunterstiegen, das sind Jesus und die drei Jünger, dass ihm eine große Menge entgegenkam. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief und sprach: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Und noch während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes. Als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern: Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Sie aber verstanden das Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen, und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Ich bete nochmal. Herr Jesus Christus, in deiner Weisheit hast du Menschen benutzt, um dein Wort uns allen zu überliefern. Nicht nur für die historische Betrachtung, sondern auch für ein besseres Erkennen deiner Person. Ich danke dir dafür und bitte, öffne uns die Augen unseres Herzens, dass wir aus deinem Wort lernen und dich, den von Gott in die Welt gesandten Gottessohn, als unseren persönlichen Retter erkennen und annehmen dürfen. Amen. Ja, die Geschichte, die Lukas uns hier schreibt, nimmt uns mit in das Leben Jesu in seinem letzten Wanderjahr als Reiseprediger und Wunderheiler. Und die Jünger sind jetzt schon mehr als 2 Jahre mit ihm unterwegs. Jesus ist überaus bekannt, die Menschen strömen in Massen herbei, wenn er auftritt. Stellt euch vor, was wäre los, wenn bei uns am Rathaus auf dem Balkon, wenn er dann saniert ist, oder auf der Treppe da Jürgen Klopp mit seiner Mannschaft aufträte. Ja, dieser Platz wäre viel zu klein. Wir könnten sie auf die Rhön-Kampfbahn schicken und auch das würde nicht reichen. Wahrscheinlich wäre das Waldstadion in Frankfurt so besser. Und ihr müsst euch das vorstellen, bei Jesus war das ähnlich. Also das Rathaus hätte nicht gereicht, um die Menschen, die da gekommen sind, zu fassen, die ihn sehen wollten. Aber wenn ich jetzt diesen Text näher betrachte, dann geht es nicht um die Menschenmassen, sondern da kommen ja ein paar andere Fragen. Und vielleicht hast du auch die eine oder andere gehabt. Zum Beispiel, welche Krankheit hat denn der Junge, dass sie keiner heilen kann? Und was waren die Hindernisse für die Heilung des Jungen? Worin bestand denn die Heilung des Jungen? Ja, wie ist er eigentlich gesund geworden? Welche Rolle spielte der Vater? Warum erhebt Jesus eine so schwere Anklage gegenüber den anwesenden Menschen? Und warum ist die Reaktion der Menschen auf diese Heilung für Lukas, der das ja aufschreibt, so bemerkenswert? Übrigens, die Parallelstellen dazu, die geben uns auch viele Informationen zu diesem Text, die ihr nachlesen könnt in Matthäus 17, die Verse 14 bis 21 oder in Markus 9, die Verse 14 bis 29. Welche Reaktion und Antwort hat Jesus auf die Frage der Jünger, warum diese nicht helfen konnten und was bedeutet das letztlich? Ja, und ja, irgendwas muss an der Geschichte dran sein, weil sie steht immerhin in drei Evangelien drin. Welche Absicht haben die Schreiber damit verfolgt? Ich hoffe, dass ich euch im Lauf der Predigt alle Fragen beantworten kann, aber das kommt nicht aus mir, sondern aus der Weisheit der Schrift und der Gnade Gottes, der uns berufen hat, mit ihm in Gemeinschaft seines Geistes zu denken, zu reden und zu handeln. Ja, wir wollen ganz kurz den Text nochmal einordnen, zeitlich und räumlich. Wir haben letzte Woche ja die Geschichte von der Verklärung auf dem Berg gehört. Vermutlich der Berg Tabor, ihr seht ihn hier auf dem Bild. Jesus kommt also jetzt mit drei seiner Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, gerade von diesem Berg der Verklärung herunter. Und die übrigen Jünger, die waren nicht dabei, als er auf dem Berg mit Mose und Elia über die folgende Leidenszeit in Jerusalem sprach, nämlich letztlich führt die zu seinem Tod am Kreuz. Jesus nutzte diese für ihn wichtige geistliche Stärkung und erhielt von Gott, dem Vater, die hörbare Bestätigung, dass er in dessen Willen handelte. Die drei Jünger, die haben sich in diesem eigentlich nur dadurch ausgezeichnet, dass sie zu diesem Zeitpunkt nichts verstanden haben. Also vielleicht geht es euch manchmal genauso, mir geht es manchmal so. Sie haben nicht verstanden, was da passierte und sie haben auch falsch geschlussfolgert. Erst viel später haben sie begriffen, was das eigentlich für eine Bedeutung war in diesem Erleben. Zum Beispiel, wenn ihr im Petrusbrief nachlest, wie Petrus das dann nochmal Revue passieren lässt. Und jetzt kommen sie also aus diesem, ich nenne es mal aus diesem heiligen Moment vom Berg, kommen sie jetzt also zurück in die Verlorenheit des Menschen, in die reale, in die fassbare Welt. Eine Welt, in der die Sünde herrscht und Unglaube offensichtlich verbreiteter ist als der Glaube an Gott. Und vielleicht kennst du das auch. Das kann natürlich schon sehr ergreifend sein, dass du nach geistlich guten Erlebnissen, vielleicht von der Sonntagsbotschaft oder auch von überhaupt einer guten Gemeinschaft, es gab ja auch Zeiten, wo wir auf Freizeiten gefahren sind und anderes, du kommst also am Wochenende dann vielleicht am Montag wieder an deinen Arbeitsplatz und dann wirst du wieder mit dem ganz normalen Wahnsinn konfrontiert und denkst, kann das alles normal sein? Aber auch dann darf man sich daran erinnern, was man auf dem Berg gesehen hat. So müsst ihr euch jetzt gerade mal die Jünger vorstellen, die mit Jesus vom Berg runterkommen. Ja, erster Abschnitt. Die übrigen 9 der 12 Jünger waren gerade, das erfahren wir aus der Parallelstelle in Markus 9, in einem offenen Disput mit anwesenden Schriftgelehrten. Ja, was war geschehen? Ein Mann hatte seinen kranken Sohn zu den Jüngern gebracht und sie gebeten, dass sie diesen heilen sollten. Und sie konnten es nicht. Er war, so die bisherige Diagnose, von einem Dämon besessen. Natürlich, so nehme ich mal an, war das für die anwesenden Schriftgelehrten ein gefundenes Fressen, um den Jüngern zu beweisen, dass die dem falschen Messias hinterherlaufen. Ja, sie, die Jünger, hätten keine Macht und Jesus sahen die Schriftgelehrten, das sehen wir an anderer Stelle in den Evangelien, als mächtig an, allein durch die Macht des Bösen, des Teufels. Aber damit irrten sie sehr. Der Mann und Vater, um dessen Kind es hier eigentlich in dieser Geschichte geht, ein in meinen Augen wirklich guter Vater, weil er liebt, weil er bereit ist, alles Gute für die Heilung seines Kindes zu versuchen, der geht nun auf Jesus zu und bittet ihn, doch sich seines Sohnes anzunehmen, ihn zu heilen. Und er verstärkt das auch noch durch eine Feststellung, dass es doch sein einziger Sohn ist. Und dieser einzige Sohn war ihm durch diese Krankheit oder durch das Verhalten, durch diesen Dämon entrissen worden. Durch eine schreckliche Krankheit oder durch einen scheinbar unheilbaren, selbstzerstörerischen Zustand. Welche Krankheit hat der Junge, ja, dass keiner sie heilen kann? Und was waren die Hindernisse für die Heilung? Die Auswirkungen von dieser Krankheit, die konnte man am ganzen Körper sehen. Viele Brandnarben und verkrümmte, spastische Gliedmaßen. Oft hat er sich am Boden gewälzt. Wer weiß, was da Steine lagen oder Dornen oder vielleicht auch Scherben, weil er vorher was umgeschmissen hat. Er hatte Schaum vor dem Mund. Das war sicher kein schöner Anblick. Aber der Vater schämt sich nicht seines Sohnes. Aus den Augen des Vaters, der Vater blickt mit liebevollen Augen auf den leidenden Sohn. Wenn man jetzt medizinische Fachleute mit dieser Konfrontation, mit dieser Situation konfrontiert und sie nach einer medizinischen Diagnose fragt, da kämen sie, und ich nehme den Begriff jetzt aus einem anderen Evangelium, erstmal zu dem Schluss, dass hier steht, dass der Mond- und fallsüchtige Junge, das ist ein altes Wort, ich erkläre es gleich, vergleiche Matthäus 17, dass der nachts schlafwandelte und das meist in Kombination mit epileptischen Anfällen. Und wenn man nur das Verhalten sich anschaut, dann stellt man fest, dass das sehr typisch ist für eine Krankheit namens Temporallappenepilepsie. Und ich erspare euch jetzt die Definition dazu, aber ihr könnt das gerne mal googeln. Übrigens, sie gilt als die häufigste Epilepsieform und sie tritt erstmals zwischen dem 5. und 10. Lebensjahr auf. Und wir lesen auch in Matthäus 17, dass dieser Junge schlafgewandelt ist. Auch das ist bei jüngeren Menschen in jüngeren Lebensjahren also häufig der Fall. Circa 15% der 5- bis 12-Jährigen schlafwandeln. Aber es nimmt mit zunehmendem Alter ab. In diesem Zustand ist der Mensch körperlich in Bewegung, doch das Gehirn dämmert. Und da kann es natürlich leicht passieren, dass man sich beim nächtlichen Umherlaufen verletzt, stößt oder verbrennt. Aber nicht nur das allein. Der Junge scheint dies in Kombination mit epileptischen Anfällen zu haben. Auch hier wieder eine kurze Definition, und das ist, ich bin kein Mediziner, das sage ich dazu einfach nur so, dass wir überhaupt was mit anfangen können. Ein epileptischer Anfall ist eine Folge plötzlich auftretender synchroner elektrischer Entladung von Nervenzellen im Gehirn. Also das heißt, ihr habt quasi einen Gewittersturm im Gehirn und deswegen reagieren die Muskeln total unkontrolliert. Das sind also krampfartige Anfälle, bei denen sich die Muskeln zusammenziehen, unkontrollierbar, und man kann das nicht durch das Gehirn kontrollieren. Und manches Mal, erzählt auch der Vater, habe sich sein Sohn durch die Anfälle unkontrolliert ins Wasser oder ins Feuer, ja, vielleicht in die Feuerstelle, in die Herdstelle gestürzt. Und was er dabei nicht sagt, ist, der hätte dabei draufgehen können. Und deswegen leidet der Vater sehr. Der Sohn, der einzige, den er hat, der ist also krank. Und die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist wirklich gestört, wenn man sich das anschaut. Weil das ist keine normale Beziehung, die die zwei miteinander haben können. Der Vater muss den Sohn vor sich selber schützen. Er muss auch für ihn mehr sorgen, als dies vielleicht normalerweise bei dem Alter des Jungen üblich war. Und darüber ist es sehr traurig. Vielleicht ist er auch überfordert. Und vielleicht kennt ihr so Situationen. Wer kann denn jetzt diesem Mann helfen? Er hat es sicher bei Ärzten versucht, doch die konnten nicht helfen. Er hat es vielleicht auch bei Gemeindeleitern versucht, ja, doch diese konnten ihm nicht helfen. Und dann hört er, dass Jesus in der Nähe sei und fragt seine Jünger, weil Jesus ist gerade nicht da. Die Jünger versuchten zu helfen, doch auch sie konnten nichts tun. Es bleibt nur Jesus. Nur Jesus kann retten. Der Vater leidet um des Sohnes willen. Er hat Angst. Angst vor dem Tod seines Sohnes. Er möchte das nicht, ja, dass sein Sohn stirbt. Er möchte, dass er wieder gesund wird. Und was der Mann jetzt da so verlangt, das ist auch nicht ganz ohne. Denn er fordert dazu auf, einen bösen Geist, der in seinem Kind Wohnung genommen hat, auszutreiben. Nur dann würde das Kind gesund werden. Epilepsie als eine Form dämonischer Besessenheit? Ja, liebe Freunde, lass uns einmal hier anhalten und ein paar wichtige Fragen zwischendurch klären. Wir haben uns gefragt, welche Krankheit der Junge hatte. Das können wir mit dem heutigen Wissen mit hoher Wahrscheinlichkeit beantworten. Diese Krankheit nennen wir Somnambulismus, Schlafwandeln in ausgeprägter Form und Kombination mit einer Art der Epilepsie. Ein Neurologe ist sicher der bessere Ansprechpartner als ich. Aber warum steht hier was anderes? Warum können die Jünger nicht helfen? Heute gibt es eine Arzneimitteltherapie, wenn es um solche Symptome geht. Ja, nur wenige kämen heute auf den Gedanken, dass die Austreibung eines innewohnenden Geistes als Heilmittel dient. Und ich möchte jetzt etwas ganz deutlich klarstellen. Nicht jede Form von Epilepsie stammt aus einer dämonischen Besessenheit heraus. Und nicht jede Form der Epilepsie muss deswegen in dieser Art behandelt werden. Aber es gibt auch heute Fälle von Epilepsie, die nicht allein medizinisch begründet und mit Arzneimitteln kuriert werden können. Sobald Dämonen ins Spiel kommen, da schaudert es mich und euch vielleicht auch als Christen. Ja, weil wir uns auf einem sehr schmalen Pfad und sehr unsicherem Gelände begeben. Wir haben in der Regel dazu nur eine Meinung, nämlich bleibt mir damit vom Leib. Ich frage euch zurück, wer ist dann derjenige, der sich zu dem Vater stellt und ihm hilft, wenn so eine Situation kommt? Wir könnten natürlich sagen, wart einfach mal 2000 Jahre ab, irgendwann wird es schon das richtige Medikament geben, das steckst du deinem Kind dann zwischen die Zähne und dann ist alles gut. Aber vielleicht müssen wir uns erst auch eine andere Frage stellen, nämlich hat der Junge nun eine Krankheit oder ist er von einem bösen Geist, von einem Dämon besessen? Ich möchte euch dazu eine kurze Einschätzung von Roland Antholzer geben, die er in seinem Buch Mächte der Bosheit schreibt. Er schreibt dort, alle diese Dinge, und er meint damit epileptische Anfälle, können natürlich auch andere Ursachen haben. Sie können Symptome irgendwelcher Krankheiten sein, die nichts mit Okkultismus zu tun haben. Dasselbe gilt für epileptische Anfälle. Wegen des neutestamentlichen Berichts von der Heilung des fallsüchtigen Knaben neigen Christen dazu, Epilepsie automatisch mit Dämonie in Verbindung zu bringen, was zu folgenschweren seelsorgerlichen Fehlbehandlung führen kann. Diese Annahme ist grundfalsch. Die Ähnlichkeit der Symptomatik zeigt zunächst nichts über die Ursachen. Und dann gibt es ich erkläre das Wort nicht, bei der genuinen Epilepsie, also bei dieser Form, lassen sich zwar keine körperlichen Ursachen nachweisen, doch wäre es auch hier zu kurzschlüssig, wollte man gleich dämonische Einflüsse annehmen. Andererseits können Dämonen grundsätzlich schon auf unsere Körperfunktionen einwirken und somit diverse Körpersymptome, wie zum Beispiel eben epileptische Anfälle, hervorrufen. Die Unterscheidung seelisch-körperlicher von dämonischer Verursachung ist nur aufgrund von geistlichen Begleitsymptomen und anamnestischen Fakten möglich, also durch die Untersuchung. Für den vorliegenden Fall müssen wir von Letzterem ausgehen, nämlich, dass dieses Kind nicht normal erkrankt, sondern tatsächlich von einem bösen Geist bewohnt war, weil so sagt es die Bibel. Damit sprechen wir über einen Bereich, den wir auch in unserer Zeit nicht rein naturwissenschaftlich erläutern können. Es geht jetzt ins Metaphysische, das Übernatürliche, das Übersinnliche. Sobald es in diese Ebene geht, also in einen Bereich, der über das rein verstandesmäßige Erfassen hinausgeht, sind rationale Menschen, ja, und wir Westeuropäer sind eigentlich oft rationale Menschen, schnell dabei, ja, das Ganze als alte Geschichte mit fehlendem wissenschaftlichen Erkenntnissen abzutun und sich vorschnell interessanteren Themen der Bibel vielleicht zuzuwenden. Aber die Geschichte geht weiter. Wir lesen nochmal die Verse 41 und 42. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher. Und noch während er auf ihn zukam, warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Dass hier etwas nicht normal ist, das zeigt sich, wie auch schon bei der Geschichte von dem besessenen Gerasener, am Verhalten des Kindes, das nun gebracht wird. Der Vater bestätigt im Markus-Evangelium, dass dieses Verhalten bereits seit der jüngsten Kindheit so abläuft. Das Kind wälzt sich auf der Erde, es schäumt seinen Mund. Das kennen wir eigentlich nur von Pferden, wenn diese in einer schweren Arbeit stehen und sich stark anstrengen müssen, aber nicht von Menschen. Der Vater erhält diese Spannung fast nicht aus. In Markus 9, Vers 22 lesen wir seine Bitte: Doch wenn du etwas kannst, sagt er zu Jesus, so erbarm dich über uns und hilf uns. Jesus ist der Strohhalm, an den er sich jetzt klammert. Zu Recht? Lass uns ganz kurz mal einen Exkurs machen, nämlich uns die Frage stellen, wer ist denn überhaupt in der Lage, von Krankheit zu heilen oder zu heilen? Wann ist jemand in der Lage, das zu tun und was geschieht in allen anderen Fällen? Erste Frage: Wer ist in der Lage zu heilen? Ich denke, heilen kann, wer die Krankheit richtig diagnostiziert und gleichzeitig in der Lage ist, alle erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten, dass der Mensch wieder gesund wird. Das können Behandlungen mit Medikamenten, Operationen oder Therapien sein. Wer? Und wann ist jemand in der Lage zu heilen? Das geschieht genau dann, wenn alles, was für eine Heilung notwendig ist, auch zur Verfügung steht. Unser Chirurg brachte mir mal ein Beispiel. Der beste Chirurg kann auf einer Bergwanderung keinen offenen Unterschenkelbruch so gut versorgen, wie dies in einem Operationssaal möglich wäre. Oder ein anderes Beispiel: Wenn die möglichen Medikamente zwar entwickelt, aber gerade nicht in Hintertupfing verfügbar sind, dann kann man sie auch nicht verabreichen und dann ist man auch nicht in der Lage zu heilen. Was geschieht also in allen anderen Fällen, wenn keiner da ist oder keine Medikamente? Denken wir nochmal an den Anfang, was vor 100 Jahren war. Ja, gibt es keine Medizin und keinen Arzt, der sich auskennt, dann wird der Patient nicht geheilt. So einfach ist das. Es sei denn, der Himmel greift ein. Ja, erinnern wir uns nochmal an den Anfang. Wie viele Krankheiten sind mit den damaligen Möglichkeiten von Ärzten oder sogar von laienhaft arbeitenden Jüngern als unheilbar anzusehen? Was könnten sie schon tun? Sie konnten die Krankheit an den sichtbaren Symptomen identifizieren. Eine tiefgehende Diagnose mit MRT, CT, großem Blutbild, Röntgen, das kannten sie alles nicht. Und dazu kam, dass sie auch nicht die geeigneten Möglichkeiten hatten, diese zu heilen. Deswegen muss der Himmel eingreifen. Jesus, der aus dem Himmel gekommen ist, Gottes Sohn, auf ihm ruht nun die letzte Hoffnung des Vaters. Aber ich stelle nochmal die Frage: Ist das Kind nun krank oder ist es besessen? In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal, das betrifft uns auch heute, auf nicht von außen sichtbare Krankheiten hinweisen. Wir kennen heute Viren, wir kennen Bakterien, wir wissen um die Wirkung von Hormonen und wir wissen über deren Einfluss auf unsere Gesundheit. Es gibt aber auch Einflüsse der unsichtbaren Welt, zum Beispiel wenn ihr, was ich euch nicht empfehle, ich sage es jetzt einfach nur, um das zu belegen, mal über Drogenerlebnisse nach der Einnahme von LSD zum Beispiel oder von der Einnahme von irgendwelchen Zauberpilzen, ja, Magic Mushrooms, oder auch zum Beispiel, wenn ihr andere Dinge hört wie der Einnahme von Mescalin. Ja, diese Stoffe werden teilweise benutzt, um in Trance zu geraten und öffnen quasi die Tür zu einer anderen Welt, zu einer metaphysischen Ebene, die neben den körperlichen Auswirkungen der Droge auch starke psychische Auswirkungen haben kann. Als erstes müssen wir uns deswegen jetzt nochmal auch in der heutigen Zeit, vielleicht auch gerade heute, damit auseinandersetzen, dass es Dinge gibt, die jenseits unseres Raumes und unserer Zeit, also außerhalb der sichtbaren Dimension geschehen. Ja, die Wissenschaftler, die kennen Länge, Breite, Höhe und die Zeit als vierte Dimension. Alles, was außerhalb davon ist, das ist weder greifbar, messbar, ja, und für uns deswegen überirdisch oder metaphysisch. Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, wie das ist mit den Dimensionen. Stellt euch mal vor, ihr würdet nicht dreidimensional sein, sondern zweidimensional. Ja, also der Ewald, der ist eine Scheibe und was weiß ich, die, ja, wer auch immer, ist ein Quadrat. Ja, und ihr lebt so in einer Ebene, wie die Flachländer. Das heißt, ihr kennt nicht oben und unten, ihr kennt nur vorne, seitlich und hinten. Könnt ihr euch vorstellen, ja? Zweidimensional, wie so eine Karte. Jetzt kommt plötzlich von außen, und wir sind jetzt mal äußere Betrachtung, eine Kugel, die durch die Welt der Flachländer durchmarschiert. Ja? Die wandert von unten nach oben, aber weil wir ja Flachländer sind, können wir uns das nicht vorstellen, dass es oben und unten überhaupt gibt. Wir gucken nur um uns rum. Jetzt könnten wir uns natürlich wundern, weil am Anfang ist ja gar nichts da und dann gibt es so drei verschiedene Erscheinungsformen von nichts bis ein bisschen bis ganz groß, plötzlich wird es wieder kleiner und plötzlich verschwindet das Ganze wieder im Nichts. Was denken jetzt die Flachländer? Die sagen, das ist aber komisch. Ja? Wir, die wir das Beispiel verstehen, sagen, ja, ist doch ganz klar, ja, das ist von einer anderen Dimension her. Da taucht was in der Dimension, in der Zweidimensionalität auf und verschwindet halt wieder. Und dieses Beispiel leuchtet uns ganz schnell ein. Und das dürfen wir jetzt mal auf unsere Dimensionen und auf Raum und Zeit übertragen. Ja, dann wird uns klar, dass, es Erscheinungsformen geben kann, ja, die wir nicht in unser Raum, Zeit, Kontinuum oder wie man das nennen wollen, reinpressen können und die plötzlich von außen reinkommen und wieder verschwinden. Wir können zum Beispiel Engel dazu nehmen, ja, aber auch die Dämonen. Als Paulus in den dritten Himmel entrückt wurde oder Elia, der vor den Augen Elisas aus der Zeit genommen wurde, ja, er war plötzlich weg. Das geht nur, wenn er diese Dimension verlassen hat. Und auch letztlich das, was die Jünger auf dem Berg der Verklärung erlebt haben, ja, das ist auch etwas gewesen, was aus einer anderen Dimension kam. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Es gibt Dinge in unserer Wahrnehmung, die sich der klaren Definition und Erklärung durch unsere physikalischen Regeln entziehen, weil diese Regeln einfach zu wenig Dimensionen abbilden. Ich möchte euch nochmal kurz deswegen, weil das aus einer anderen Dimension kommt und das nach Scofields Studienbibel erklären, wie sich Dämonen, von denen wir hier begrifflich lesen, denn beschreiben lassen. Sie sind Geister, das heißt, sie haben erstmal keinen Körper. Sie sind Satans Gesandte und so zahlreich, dass sie praktisch überall auf der Welt wirken können. Sie können Menschen oder Tiere beherrschen und sie suchen ernstlich eine Behausung, ohne die sie scheinbar machtlos sind, um Böses zu tun. Dämonen sind unrein, sie sind finster, gewalttätig und bösartig. Aber sie anerkennen Jesus als allerhöchsten Gott und anerkennen auch seine Autorität. Sie kennen ihr Schicksal. Sie wissen, dass sie einmal in den Feuersee geworfen werden. Sie fügen körperliche Krankheiten zu. Sie führen einen Kampf gegen gläubige Menschen, die ein geistliches Leben führen wollen. Und die Zuflucht der Gläubigen ist das Gebet und die geistliche Selbstzucht. Wir nennen das auch die Waffenrüstung Gottes. Das ist unser Schutz. Aber alle nichtgläubigen Menschen stehen der dämonischen Besessenheit gegenüber offen, ob sie das wollen oder nicht. Wir lesen das auch im Epheser 2, Vers 2. Dort steht, ja, auch ihr wart tot in euren Vergehungen in Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und zuletzt Ihr gehäuftes Auftauchen ist ein Zeichen für das Ende dieser Weltzeit. Belegstellen gibt es in der Scofield-Bibel ganz viele, könnt ihr gerne dort nachschauen. Unsere Frage bleibt aber immer noch, ist der Junge nun krank, was eine heutige Diagnose eher sagen würde, oder ist er tatsächlich besessen, was dem Zeugnis der Schrift entspricht? Anhand von einigen Merkmalen lässt sich eine Krankheit deutlich von Besessenheit unterscheiden. Zum einen, wir können das auch nochmal hier an der Geschichte von dem Gerasener vergleichen. Ja, ihr habt hier die Geschichte vom Gerasener und hier von die Geschichte von dem Jungen. Haben diese Menschen, wenn sie besessen sind, übernatürliche Kräfte? Und wir sehen das bei dem Gerasener, dass er Dinge getan hat, die mit menschlicher Kraft eigentlich nicht zu tun ist. Auch bei dem Drang zur Selbstzerstörung wird das sehr deutlich, ja, dass besessene Menschen, das sehr, ja, sie bringen sich oft selbst Wunden bei oder versuchen, sich selbst zu töten, was wir auch bei dem Jungen hier in der Geschichte sehen. Desintegration, ja, das heißt, sie tun etwas, was eigentlich total untypisch ist. Ja, zum Beispiel lebt der besessene Gerasener in Höhlen, ja, und sie sind nicht integriert. Hellsichtigkeit, das heißt, Menschen, die von einem Dämon besessen sind, wissen Dinge, die eigentlich sie gar nicht wissen können. Schon mancher Seelsorger hat Dinge auf den Kopf zugesagt bekommen, wo er ganz genau wusste, dass das keiner jemals wusste. Es ist auch so, dass diese Menschen eine Resistenz haben gegen geistliche Einflüsse. Zum Beispiel, wenn man mit diesen Menschen beten will, dann entsteht ein Riesenwiderstand, wo wir merken, sie haben da kein Interesse und werden sehr aggressiv. Oft haben sie eine gespaltene Persönlichkeit. Ja, das heißt, es spricht zum Beispiel eine ganz andere Stimme. Aus einer Frau spricht eine männliche Stimme oder anderes. Und wir merken, dass das wirklich nicht normal ist. Okkulte Übertragung, das ist etwas, das sehen wir zum Beispiel auch bei dem Gerasener, wie dieser Dämon oder dieser Dämon mit dem Namen Legion, wie er in die Schweine fährt. Das haben wir jetzt bei der Geschichte von dem Jungen nicht, aber einfach um das hier zu vervollständigen. Und als letztes, sie können oft auch diese Menschen Sprachen, die sie nie gelernt haben. Es gab in Bayern ein Mädchen, das konnte altorientalische Sprachen, ein armes Bauernmädchen sozusagen. Und in Südamerika gibt es ein Medium, schaut da nicht nach, aber das konnte 28 Sprachen. Ja, was können wir hier nun schließen? Jede klassische Medizin konnte in diesem Fall nicht helfen, denn das Problem war überirdisch und nicht physischer Natur. Das war auch der eine Grund, warum die Jünger und alle anderen Menschen nicht helfen konnten. Es brauchte ein göttliches Eingreifen, und Jesus war der Einzige, der in dieser Situation helfen konnte. Ja, es gab tatsächlich ein helfendes Medikament. Glaube. Glaube ist eine Medizin der anderen Art. Das ist keine stoffliche Medizin. Das ist aber auch kein Zauberspruch oder Ritual. Glaube, der sich im Vertrauen an eine Sache oder Person zeigt. Glaube ist das Anerkennen der eigenen Unfähigkeit und das Einsetzen der ganzen eigenen kleinen Hoffnung auf den einen großen Gott. Oder negativ, Glaube wird scheitern und ist ein hoffnungsloser Fall, wenn das Vertrauen auf einen ohnmächtigen Götzen gesetzt wird. So, jetzt nimmt die Geschichte erst richtig Fahrt auf. Jesus kommt vom Berg herab, die Jünger haben ihn als den Sohn Gottes erlebt, doch sie haben es nicht verstanden. Der Vater ist ungläubig. Ja, im Markus steht, wenn du kannst, naja, vielleicht versuch's mal, ich weiß ja nicht, ob du es kannst, aber wenn du doch kannst, dann mach doch mal. Und Jesus erklärt ihm daraufhin, dem Vater, dass dem alles möglich ist, der glaubt. Du kannst alles von Gott erwarten, wenn du Glauben an ihn hast. Er erwartet keinen großen Glauben an Gott, sondern deinen Glauben an einen großen Gott. Noch einmal, Gott erwartet keinen großen Glauben, sondern deinen Glauben an einen großen Gott. Und deswegen erleben wir hier in dieser Geschichte einmal mehr, wie mächtig Jesus ist. Was keiner vor ihm geschafft hat. Der Geist war stumm, ja, lesen wir woanders. Und im Judentum glaubte man, dass man einen Geist nur austreiben kann, wenn man seinen Namen kennt. Das macht Jesus. Er vertreibt den Dämon. Dieser muss gehorchen. Jesus heilt den Jungen, er gibt ihm seinem Vater zurück. Was für ein wunderbares Bild, das wir hier im Vorgriff auf uns selber sehen können. Wir, die wir von Sünde entstellt und krank, vom Vater in unserer Beziehung getrennt waren, werden durch Jesu Leiden am Kreuz gerettet und wieder gesund, um anschließend von Jesus, dem Vater, zurückgegeben werden zu können. Kein Arzt der Welt kann uns von Sünden heilen. Es handelt sich hier nicht um eine medizinische Großtat, und ich bin dankbar für jeden Arzt, der mir hilft. Aber es handelt sich hier nicht um eine medizinische Großtat, sondern um ein göttliches Wunder, das von Menschen nicht vollbracht werden kann. In 1. Petrus 1, Vers 18, 19 heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Warum reagiert Jesus jetzt so ungehalten über das Volk? Weil die Sünde in diesem Volk regiert, weil es ungläubig ist, weil es sich von Gott so weit entfernt hat, dass es nicht mehr in ihm, in Gott die Lösung ihrer Probleme sieht, sondern nur einen fernen Gott, dem nur vielleicht etwas möglich ist, wenn du kannst. So unbequem es auch sein mag, das zentrale Problem ist die Trennung des Menschen von Gott. Getrennt ist der Mensch durch die Sünde. Das gilt heute genauso wie damals zu Jesu Zeiten. Und dazu möchte ich euch ein Zitat vorlesen, von dem im letzten Jahr verstorbenen britischen Professor und Bibellehrer David Willoughby Gooding. Es ist gut möglich, dass die Dämonen auch die Persönlichkeit des Jungen entstellten. Und der seelische Schmerz wurde nur noch größer, als nicht einmal die Jünger in dieser Angelegenheit helfen konnten. Natürlich war das für den Vater bedrückend, aber für Christus war es gleichermaßen betrüblich und vielleicht sogar noch schmerzlicher. Er musste die Angehörigen des Volkes Gottes sehen, wie sie angesichts einer solchen Seelenpein hilflos dastanden, weil sie sich von Gott so weit entfernt hatten und kaum noch an Gott glaubten. Ja, in seiner Betrübnis beschrieb Christus den Zustand des Volkes, indem er eine Wendung benutzte, die erstmalig schon in 5. Mose 32 vorkommt. Es lohnt sich, den Ausdruck im Kontext anzuführen. Mose wies dort die Israeliten zurecht, weil sie Gott verlassen hatten und den Götzen nachliefen. Sie waren ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Dann sagte er, vergeltet ihr so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich erkauft hat? Er hat dich gemacht und dich bereitet. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten. Und der Herr sah es und verwarf sie vor Kummer über seine Söhne und Töchter. Und er sprach, ich will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn ein Geschlecht von Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Was Jesus hier laut ausspricht, es ist die Antwort auf die Bitte des Mannes. Ja, was Jesus hier laut ausspricht, das müssen wir uns auch heute fragen. Sind wir anders als die große Volksmenge? Bist du anders als einer der scheinbar unfähigen Jünger? Hättest bzw. hast du Glauben an Gott so, wie Jesus ihn dem Vater des Kindes zuspricht? Töricht und unweise. Ja, sie opferten den Dämonen, den Göttern, die sie nicht kannten. Für was nimmst du dir Zeit? Und für was gibst du dein Geld? Für was setzt du deine Stellung ein? Und worin suchst du nach Ehre? Kinder, in denen keine Treue ist. Wie sieht es mit meiner, deiner, unserer Treue aus, wenn der Herr nach uns fragt? Bist du da, wenn du gebraucht wirst? Siehst du einen Sinn darin, dich in dieser nicht einfachen Zeit als Christ lieber vor die Bibel statt vor das Handy, neben deinen Nachbarn statt neben deinen Pool oder hinter deine Regierung und Ältesten statt hinter deine Wohnungstür zu stellen? So kannst du einem schwachen Glauben einen starken Ausdruck geben. So kannst du dich an den hängen, der so stark ist, dass er sogar unheilbar Kranke gesund macht, der es mit unsichtbaren Mächten aufnimmt, die wir Menschen nicht im Ansatz beherrschen können. Oder bist du töricht und unweise? Das ist es, was Jesus so traurig macht. Und was sagt Jesus, wenn er dich sieht? Du suchst Hilfe? Dazu bist du zu ich-zentriert, zu wenig ewigkeitsausgerichtet und wartest nicht auf Gottes Eingreifen. Jesus sucht doch nichts als meinen, als deinen Glauben. Vers 42. Gott greift ein. Gott handelt. Jesus handelt. Der kleine Glaube des Vaters ist kein Hindernis. Der Junge wird gesund und seinem Vater zurückgegeben. Das ist das Bild, was du dir merken musst. Stell dir nicht den kranken Jungen vor. Sieh lieber den Vater an, in, aber auch mit seinem schwachen Glauben. Stell dir dann den gesunden Jungen vor. Nein, das war keine Verwandlung in einer Sekunde vom Zerrbild zum Optimum. Aber in einem anderen Evangelium steht ja sogar, dass der Junge wie tot liegen blieb. Aber was macht Jesus? Er greift ihn bei der Hand, er richtet ihn auf und gibt ihm seinem Vater zurück. Jesus gibt den gesunden Menschen in die Hand seines Vaters. Verstehen wir, die wir nach Ostern leben, dieses starke Bild? Jesus, er gibt in die Hand des Vaters, was krank und verloren war. Er macht neue Beziehungen zwischen Vater und Kind möglich. Gleiches gilt für uns als Gottes Geschöpfe, die durch Jesu Heilung, das ist die Vergebung unserer Sünden, zu Gottes Kindern wurden oder werden. Du kannst auch heute diese Hand ergreifen, dich heilen lassen. Und damit meine ich mit der Heilung die Beseitigung der zerstörenden Kraft der Sünde. Und dann kannst du dich neu in die Gemeinschaft mit deinem Gott und Vater bringen lassen. Jesus ist es nicht leid, das zu tun. Seine Liebe hat ihn damals getrieben und sie treibt ihn auch heute noch. Gesund werden, das möchte ich nochmal betonen, das kann auch ein ganz schön heftiger Kampf sein. Der Feind gibt sich nicht gleich geschlagen. Im Gegenteil, wir sehen das auch hier in der Geschichte. Er bringt noch einmal alle seine Kraft auf, um alles zu tun, um die Gesundung zu verhindern. Aber er wird verlieren. Luther schreibt in seinem Lied »Eine feste Burg ist unser Gott« in der zweiten Strophe: »Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten.« Ja, das Echo lässt nicht auf sich warten. Die Menge reagiert auf die Heilung, sie staunt. Und das ist ein klares Zeichen. Staunen ist ja ein Ausdruck von Verwunderung. Also ist das ein Zeichen ihres Unglaubens. Denn wer Gott kennt, der kennt auch seine Macht und Möglichkeiten. Unser Gott ist kein Zauberer, der ein Kaninchen aus dem Hut springen lässt oder Dinge von der Größe eines Panzers verschwinden lassen kann, um uns zu begeistern. Aber er ist ein Gott, der einen Jungen heilen kann, bei dem alle anderen machtlos waren. Er kann Schlachten schlagen, wenn wie bei Gideon nur 300 Leute mit Tontöpfeln und Fackeln angreifen. Er kann einen Menschen im Bauch eines Wals überleben lassen oder einen Menschen im Feuerwagen in den Himmel emporheben und verschwinden lassen. Das kann er. Aber wir suchen nicht diese Sensation. Wir wollen nicht sein wie die Menschen damals. Wir wollen Christus sehen, der vom Himmel herabstieg, das Leid und die Not der Menschen nicht aushielt, der alles gab, um wieder den Weg zu Gott zu ermöglichen. Wir wollen den sehen, der selbst von seinen engsten Freunden zunächst nicht verstanden und schließlich ganz verlassen war, als er am Kreuz hing. Wir wollen dem folgen, der durch die Auferstehung eine Tür zur Ewigkeit aufgestoßen hat, die niemand wieder schließen kann. Offenbarung 3, Vers 7 und 8. Und das geht in allererster Linie nur durch den Glauben. Wir glauben dieser Person. Wir glauben an diese Person. Wir setzen unseren letzten Cent, unser letztes Quäntchen Hoffnung in diese Person, in diesen Jesus, in unseren Herrn und Heiland. Und in diesem Kontext müssen wir auch Jesu zweite Leidensankündigung verstehen, auf die ich heute aus zeitlichen Gründen nicht näher eingehen möchte. Ich verweise auch nochmal auf meine letzte Predigt mit der ersten Leidensankündigung. Jesus musste diesen Weg ans Kreuz gehen. Er wählte ihn freiwillig und ging ihn bis ans Ende, weil er dieser verlorenen Welt einen Ausweg zeigen wollte und einer neuen Welt den Weg bahnen. In dieser neuen Welt gibt es weder Krankheit noch Dämonen, weder Sünde noch falsche Begeisterung. Dort ist Friede, Glück, Geborgenheit und die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Lasst mich am Schluss noch ein paar kurze Bemerkungen zu den Jüngern machen. Sie kommen in dieser Geschichte nicht so gut weg. In Matthäus 7, Vers 22 steht eine deutliche Warnung vor den falschen Propheten. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Jesus sagt in Matthäus 7, 22, dass es Menschen geben wird, die in seinem Namen Großes tun wollen oder sogar tun, bis hin zur Austreibung von Dämonen. Aber sie tun das nicht in der Macht des Heiligen Geistes, sondern benutzen Jesus nur als eine heilige, religiöse Zauberformel. Und Jesus sagt über diese Menschen, dass er sie nicht kennt, obwohl sie ihn Herr nennen. Es kommt auf unsere Herzensbeziehung und unseren Glauben an, nicht auf die richtigen psychologischen Techniken oder religiöse Praktiken. Auch heute gibt es immer wieder leider im christlichen Lager Menschen, sogenannte Prediger, auch sie sagen Herr, Herr. Sie trauen sich den Seiltanz über dem Abgrund der Selbstüberschätzung, die Austreibung von Dämonen, oder zumindest sieht so aus, das zu praktizieren, teilweise live und im Rahmen von Gottesdiensten und im vollen Bewusstsein, dass ihnen Christen weltweit im TV oder im Livestream zuschauen. Häng dich nicht an diese Menschen, denn sie können nichts tun, es sei ihnen denn vom Himmel her gegeben. Häng dich an den Herrn. Nur Gott allein kann Heilung bewirken. Die Last, die man sich damit auflegen würde, wird in der sich selbst vernichtenden Schweineherde deutlich. Vorsicht! Dämonen haben nur ein Ziel, die totale Vernichtung allen Lebens für die Ewigkeit. Dem kann nur Gott selber wehren. Immer erfolgreich. Jesus fordert von uns Glauben. Das ist nichts Neues. Er fordert Glauben von den Jüngern, Lukas 8, Vers 25. Er fordert Glauben von der blutflüssigen Frau, Vers 48. Er fordert diesen Glauben von Jairus und seiner Frau, Vers 50, als ihre Tochter bereits gestorben war. Glauben fordert Jesus auch von uns heute. Mein Glaubensleben kann ich intensivieren, wenn ich mehr Zeit mit Gott verbringe, zum Beispiel im Gebet, zum Beispiel durch Fasten. Aber mit Glauben kann ich Gott nicht erpressen. Er ist weiterhin souverän. Er entscheidet, ob eine Heilung zu einem Zeitpunkt allen und allem gut tut. Persönlich kann das sehr herausfordernd sein, besonders bei einer Krankheit, die schneller zum Tod führt, als sei man gesund. Aber die schlimmste Krankheit für uns Menschen ist und bleibt die Sünde, die uns in ihrer Konsequenz nicht nur auf das Furchtbarste als Mensch innerlich und manchmal nun auch äußerlich aufs Schlimmste entstellt, sondern die ist es, die uns auch auf ewig vom Vater trennen würde und uns auf ewig an einen schmerzhaften Ort bringt, den wir niemals freiwillig aufsuchen würden. Und diese Krankheit, dessen kannst du dir sicher sein, hat Jesus schon jetzt geheilt, wenn du seine Medizin, das ist sein stellvertretender Tod am Kreuz, annimmst, wenn du ihn auf seine Art und Weise Arzt sein lässt. Wenn du das jetzt noch nicht verstehst, dann kannst du vielleicht die Jünger verstehen, denn denen ging es genauso. Aber der Heilige Geist öffnet jedem, der das möchte, das Verständnis dafür. Wir dürfen Gott loben, wenn wir das bereits lernen durften, und wir dürfen für die anderen Menschen beten, dass auch sie den besten Arzt dieser und jeder anderen Welt kennenlernen und erfahren dürfen. Amen. Ich bete mit uns zum Abschluss. Unser Gott und Vater, dir gebührt die Macht und die Ehre und die Herrlichkeit. Du bist souverän und du hast uns gemacht nach deinem Willen. Du siehst uns in jedem Augenblick unseres Lebens und unser Leben ist in deiner Hand. Und dafür danken wir dir. Und Herr Jesus, du bist es gewesen, der die schlimmste Krankheit unseres Lebens, was kein kleines Geschwür, sondern eine totale Entstellung und Verzerrung unseres ganzen Wesens gewesen ist. Du hast es beseitigt. Du hast unsere Schuld ans Kreuz mitgenommen und du hast uns geheilt. Und ich danke dir dafür, dass wir auf Golgatha den Grundstein für unsere Beziehung zum Vater sehen dürfen und zu dir. Und ich danke dir, dass wir mit diesem Wissen hinausgehen dürfen und allen Kranken äußerlich oder innerlich begegnen dürfen, dass wir ihnen Hoffnung zusprechen dürfen, dass wir ihnen Mut zusprechen dürfen, dich zu suchen und dich Arzt sein zu lassen. Und wir danken dir auch, dass wir mit dir gehen, dass du uns nicht allein gelassen hast, dass du uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes beschützt durch deinen Geist, der mit uns ist, wenn wir das wollen. Herr, bewahre uns vor Schaden, auch in der Gemeinde, auch wenn wir allein sind, und erinnere uns immer an deine Allmacht, die größer ist als alles Böse in dieser Welt. Amen.